Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Sebastian Hinterwirth und herzlich willkommen bei der zweiten Folge in diesem Jahr und beim zweiten Redaktionsgespräch mit einem meiner Meinung nach sehr besonderen Thema. Wer den Ballesterer verfolgt, beispielsweise auf Social Media, vielleicht schon in das neue Heft hineingeblättert hat oder auch Infoscreens in den Öffis angeschaut hat, der weiß schon, der Ballesterer feiert Geburtstag, nämlich 25 Jahre und wir feiern. Wir, das ist meine Wenigkeit, Sebastian Hinterwirth und die Chefredakteurin des Ballesterers, Nicole Selmer, und ein Mitgründer und ich würde jetzt auch sagen Urgestein, Klaus Wiedermeier. Hallo ihr zwei und schön, dass ihr da seid.
Hallo. Ja, super. Hallo auch.
Ja, schön. Ich freue mich sehr, dass wir zu dritt hier Platz genommen haben und quasi in die letzten 25 Jahre Ballesterer ein bisschen eintauchen. Ihr sprecht ein bisschen über eure Erfahrungen und Geschichten. Und wir würden einfach starten im Jahr 2000, nämlich im März 2000 kam die erste Ausgabe des Ballesterer Fußballmagazins raus. Klaus, ich würde da einfach gleich mit dir beginnen. Du warst damals bei dieser Gründung dabei. Wie ist das damals abgelaufen und was war eigentlich so der Hintergedanke des Ballesterer Fußballmagazins?
Ja, da ist, glaube ich, einige Monate vorher schon im letzten Jahrtausend einiges abgelaufen, damit wir das irgendwie geschafft haben, diese erste Ausgabe zu machen. Ich hatte eigentlich gar keine Hintergedanken, weil ich einfach eines Tages, eben im Jahr 1999, als ich gerade so mit meinem Studium fertig war und nämlich Ökonomiestudium, Volkswirtschaft und hatte, glaube ich, einen, ja, egal, ich hatte andere Jobs gemacht und habe plötzlich einen Anruf bekommen vom Reinhard Grenhuber, den ich so ein bisschen aus Österreich gekannt habe, aus Wels, wo wir beide so ungefähr herkommen. Und er hat gesagt, Klaus, du schreibst doch über Fußball, habe ich gesehen. Willst du nicht mit mir ein Fußballmagazin machen? Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? So, das war wirklich ungefähr so aus meiner Sicht. Ja, und dann haben wir das halt gemacht. Ja, die Frage ist vielleicht, wie ich überhaupt zum Fußballschreiben, zum Fußballschreiben gekommen bin. Hatte ich nämlich eigentlich auch nicht vor, sondern ich habe in ein Auslandstrimester eigentlich gemacht in Manchester, wie ich Volkswirtschaft studiert habe und musste dort eine Masterarbeit schreiben. Und da musste ich drei Themen einem mir nicht bekannten Professor an der University of Manchester vorschlagen. Und so an zweiter oder dritter Stelle hatte ich das Thema Transfersysteme im Profifußball. Und wie mich dieser Professor dann kennengelernt hat, hat er gesagt, ja, du hast da ja drei Themen vorgeschlagen, das, ja, das klingen irgendwie interessant, aber du hast doch an der dritten Stelle ein Thema, oder ich weiß nicht, zweiten oder dritten, jedenfalls nicht das Hauptthema, etwas, das klingt wirklich interessant, nämlich die Transfersysteme. Und dann habe ich dazu recherchiert und zufällig hat mir dann der Rudolf Nowotny von der österreichischen Spielergewerkschaft, also Vereinigung der Fußballspieler, glaube ich, heißt die Spielergewerkschaft immer noch. Der hat mich darauf hingewiesen, dass es einen Streitfall gibt, der vor dem Europäischen Gerichtshof gerade landet. Und den möge ich mir doch mal anschauen, wenn es mich interessiert. Und den habe ich mir dann auch angeschaut. Und am Ende war das eben der Fall Bosman in den 90er Jahren. Und ich habe in England dazu ein bisschen recherchiert und das war auch möglich. Die Medien haben sich ein bisschen damit beschäftigt und wie ich dann nach Österreich zurückgekommen bin, gab es überhaupt nichts mehr und es gab damals halt auch praktisch kein Internet, also man konnte nicht einfach englische Zeitungen googeln und das dann, wo, ich wollte aber wissen, wie das alles weitergeht und habe dann angefangen, halt mir diese Gerichtsakte zu besorgen und so. Und habe mir dann gedacht, naja, wenn niemand darüber schreibt, dann muss ich das wohl selbst machen und habe dann Tageszeitungen angerufen, als noch Student eigentlich damals. Und ja, habe dann relativ skurrile Rückmeldungen bekommen zum Teil. Ja, und am Ende hat ein nicht mehr existierendes Magazin, das Sportmagazin, hat mir dann einen erfahrenen Journalisten zur Seite gestellt und mit mir, also ich habe dann mit dem diese Geschichte abgedeckt, die dann bekanntlich ganz, ganz große Wellen geschlagen hat. Und das hat halt auch dazu geführt, dass ich dann auch in Falter geschrieben habe, ein bisschen was und so. Und so ist der Reinhard Grenhuber überhaupt darauf gekommen. Der hat das irgendwo gelesen und hat mich persönlich gekannt und wusste, dass ich mich auch ein bisschen interessiere für Fußball. Ja, und dann haben wir es einfach gestartet. Tja.
Gerade Themen, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, sind so typisch Ballesterer. Auch in der jetzigen Zeit, jeder weiß, diese Themen, die der Ballesterer aufgreift, auch die Art und Weise. War das damals euch auch schon klar, hey, so wollen wir sein und so wollen wir auch in die Zukunft gehen als Fußballmagazin?
Naja, also der Reinhard, der hatte schon irgendwie ein Konzept gemacht in einer Seminararbeit auf der Uni. Der hat, glaube ich, damals Publizistik studiert. Der hatte schon Überlegungen, aber eigentlich, also von meiner Seite jedenfalls, und da gab es auch nur, wirklich nur damals eine Handvoll, zwei, drei andere Leute, die auch noch ein bisschen mitgemacht haben, gab es eigentlich nur den Wunsch, irgendwie halt nicht so langweiliges Zeug zu schreiben, wie man es überall liest. Also halt Ergebnisse und immer dieselben Interviews und das war alles einfach eigentlich. Für mich ging es darum, andere Geschichten zu erzählen als die normalen. Und natürlich solche, die einen selbst halt interessieren. Und ich glaube, das war ein bisschen das Geheimnis am Anfang.
Am Anfang war der Ballesterer ja gar nicht irgendwie regelmäßig oder quartalsmäßig oder wöchentlich oder monatlich oder so, wie er jetzt auch ist. Wenn wir chronologisch ein bisschen weiterschauen, ist es immer professioneller geworden. Vor allem 2004 hat dann auch Reinhard Grenhuber in der 100. Ausgabe 2015 geschrieben. Er ist immer regelmäßiger rausgekommen und vor allem auch das erste Büro in der Schönbrunner Straße ist bezogen worden. Was war das für eine Zeit damals, wo ihr sicher auch gemerkt habt, man wird immer größer, es wird professioneller. Wie war das damals?
Ja, am Anfang war das eigentlich ziemlich verrückt. Also wir hatten überhaupt nicht sowas wie irgendeinen Finanzplan oder Ideen, wie man Förderungen kriegen konnte. Das hat uns alles irgendwie auch nicht so interessiert. Wir haben dann, ja, genau, wir haben das halt einfach versucht zu machen. Das hat eben Monate gedauert, weil wir nicht wirklich wussten, wie man sowas macht. Und Layout-Programme waren damals auch nicht so ganz leicht zu kriegen. Und das hat der Rhein halt irgendwie, glaube ich, über seine Schwester gekriegt. Wir haben das halt alles selbst gemacht und sind dann in den Copyshop, damals noch im Jahr 2000, ist man halt in den Copyshop gegangen und hat das alles ausgedruckt. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Reinhard und ich jeder wahrscheinlich 4000 Schilling für die Produktion der ersten, also für die Kopien im Prinzip, für das Kopieren ausgegeben haben, damit wir das halt mal bezahlen können. Und dann haben wir das halt irgendwo verkauft, auf der Straße, auf der Uni, in Lokalen, auch in Stadien. Ja, genau. Das heißt, es war alles extrem improvisiert eigentlich. Und das ist auch der Grund, warum die zweite Ausgabe, glaube ich, vielleicht 1,5 Jahre nach der ersten herausgekommen ist, weil wir halt nicht so genau wussten, wie das geht.
Wir sind übrigens vor 2 Tagen, 3 Tagen an dem Gebäude, in dem sich laut der Legende zufolge der Copyshop befand, in dem die erste Ballesterer-Ausgabe kopiert worden ist, vorbeigegangen. Haben bestürzt festgestellt, dass es keine Plakette oder eine sonstige Erinnerung daran bislang gibt. Und es ist auch kein Copyshop mehr. Ich habe jetzt aber vergessen, was es eigentlich ist.
Ja, ich weiß, dass der damals hieß Ed Witte. Ed wahrscheinlich für Eduard Witte. Und
Aber das stand auch immer noch dran. Aber es war irgendwie
ja,
kein Copyshop. Es gibt ja auch keine Copyshops oder nicht mehr besonders viele auf jeden Fall.
ich glaube, die haben halt irgendwie so ein bisschen diversifiziert. So, haben dann auch angefangen, T-Shirts und so zu machen, zu bedrucken.
Okay.
Das ist am Naschmarkt in Wien. Das ist nicht nur, also auch, aber nicht nur eine Legende. Es ist die reine Wahrheit.
Ja, nicht, also ne, Legenden sind ja nicht unbedingt irgendwie falsch. Das wollte ich damit nicht sagen.
Ich habe schon herausgehört, das Podcast-Team wird eine Tafel dort in der Nähe aufbauen mit hier war es, hier ist es geschehen, damals.
Vielleicht eine Audioinstallation.
Ja, oder vielleicht wir nehmen auch noch so Sponsorenangebote, wenn jemand irgendwie so eine Tafel spenden möchte, einfach an redaktion@ballesterer.at schreiben.
Genau.
Genau, und damit gehen wir wieder aus der Werbepause heraus und blicken wieder zurück in die Vergangenheit. Wir haben schon ein bisschen von dieser Professionalisierung geredet, nämlich auch die Großereignisse wurden auch ein fester Bestandteil vom Ballesterer Team. Zum Beispiel in der Ausgabe von 2015 war Public Viewings, Großereignisse EM 2008, zum Beispiel auch mit FM4 Kooperationen. Wie war das dann damals? Dass man auch immer bekannter wurde, auch in der Öffentlichkeit einfach gut angekommen ist.
Ja, das war so ein bisschen, also ganz am Anfang, nachdem wir halt immer wirklich viele Monate und teilweise über ein Jahr gearbeitet haben an einer Ausgabe, weil das ja auch alles irgendwie so hobbymäßig war, so nebenbei, mussten wir das immer feiern und wir haben immer eine Party gemacht, eine Release-Party für die ersten, ich weiß nicht, 10 Ausgaben oder so. Und die haben meistens irgendwo in Wien. Ein, zweimal, glaube ich, auch in Wels oder Linz stattgefunden. Und das war halt mehr für uns, aber es war schon öffentlich und hat, glaube ich, schon auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generiert. Das war aber nicht die Idee dahinter. Und dann ist halt, ja, und diese erste WM-Ausgabe war eigentlich eine zu Japan-Korea 2002. Und da war ein Symposium von uns bekannten Wissenschaftlern mit japanischen und koreanischen Wissenschaftlern. Das war ganz originell eigentlich. Und das haben wir irgendwie genutzt, um die erste WM-Ausgabe zu machen und haben dann irgendwie relativ schnell auch mitbekommen, dass man von dem dann schon tatsächlich mehr verkaufen kann auch. Also von WM und EM-Ausgaben und dass man da eher noch Sponsoren kriegt, weil mit Sponsorenaufträgen waren wir immer sehr schwach, früher zumindest, jetzt vielleicht eine Spur besser. Das ist der Grund, warum es nicht so viele Inserate gibt. Eigentlich keine inhaltlichen Gründe. Aber ja, und dann haben wir dann vor allem 2008 halt bemerkt, bei der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz, dass das dann schon ein ziemlicher Hype geworden ist. Dann kamen diese Public Viewings, die Zusammenarbeit mit FM4. Das war, glaube ich, für unsere Bekanntheit schon ganz gut. War aber, wie gesagt, das meiste war damals wirklich ehrenamtlich. Also es hat eigentlich niemand etwas verdient, die ersten 10 Jahre oder so. Und jetzt ist es auch noch eher wenig, wie Nicole vielleicht erzählen könnte. Und ja, das heißt, diese Public View, also diese gemeinsamen WM-Quartiere haben wir es dann eine Weile genannt, gemeinsam mit FM4 zum Beispiel und anderen Partnern. Das war schon lustig und hat also für uns auch nett und hat Aufmerksamkeit generiert. Wir haben da aber eigentlich nie Geld verdient oder so. Also sowas leider nicht. Alles, also die Produktion, aber auch die Lagerung von diesen Magazinen oder Heften, haben wir immer gesagt, das sagen wir eigentlich heute noch von den Heften, das hat halt alles in den Wohnungen, hauptsächlich vom Reinhard Grenhuber, aber auch von mir und halt den wenigen Leuten, die dabei waren, stattgefunden. Das heißt, es war irgendwann auch schwierig, wenn da so viel übrig bleibt und so. Im selben Zimmer, wo man schläft und so weiter. Und dann hat sich irgendwann mal die Gelegenheit ergeben, wo ich gelebt habe, in Wien im 5. Bezirk. Da sind ganz viele leere Geschäftslokale gewesen und man hat damals schon versucht, das ein bisschen zu beleben, indem man so ein bisschen Kultur reinholt. Und da gab es eine Ausschreibung von der Gebietsbetreuung für den 5. Bezirk und wir haben das halt dann einfach versucht und tatsächlich waren wir dann in einem, ich weiß nicht, was das war, ein Friseursalon oder so, ein ehemaliger, waren wir dann drinnen und haben halt, waren so ein Gassenlokal, wo wir dann auch öfter Besuch gekriegt haben. Da haben wir auch zum Beispiel unser erstes Interview mit jemandem von den Ultras Rapid gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das dann auch gedruckt haben oder nicht, aber jedenfalls gab es dann halt ja, sowas wie Interviews. Wir sind lustig zusammengesessen und manchmal ist jemand reingekommen und wir, ja, so, das hieß dann halt Büro, aber eigentlich war es nicht wirklich ein Büro. Und es ging ja auch darum, die Straße zu bespielen, jetzt aus Sicht der Gebietsbetreuung. Und irgendwann hat man dann halt relativ schnell, das war dann irgendwann relativ schnell vorbei, weil das sind ja so Übergangsprojekte für die Stadt Wien, so für ein Jahr oder so. Und dann haben wir schnell mal gemerkt, wir müssen jetzt was anmieten, weil das geht dann irgendwie nicht mehr, wenn man die Restausgaben von 10, 15, 20 Ausgaben hat, also die restlichen Hefte sozusagen. Genau, so sind wir dann zu unserem ersten richtigen Büro, aber erst wahrscheinlich so 2005, 2006 oder so gekommen.
In diesen ganzen Zeiten gab es da auch oftmals Schwierigkeiten in der Ausrichtung des Magazins, dass man einfach so kritisch, unabhängig, fannahe ist, was ja oftmals positiv, aber auch negativ darüber geredet wird. Gab es da auch Diskussionen, mal in eine andere Richtung zu gehen?
Eigentlich nicht. Also ganz am Anfang hatten wir ja quasi Narrenfreiheit, weil wir waren halt vier oder fünf verrückte Leute, die halt gemacht haben, was sie wollten. Und ob das irgendwer kauft oder nicht, war auch unser Problem. Und so viel haben wir dann ja auch nicht produziert und mussten nicht investieren. Aber es gab einen interessanten Punkt aus meiner Sicht. Das plaudere ich jetzt einfach aus. Es gab den Punkt, wo Red Bull Austria Salzburg übernommen hat. Und zu diesem Zeitpunkt hatten wir auch Inserate von, oder wir hatten, genau, wir hatten Inserate von A1, von dem Telekom-Betreiber. Und dann, wir haben uns natürlich sehr kritisch mit Red Bull auseinandergesetzt. Aus bekannten Gründen, weil halt Austria Salzburg mehr oder weniger, ja, man könnte sagen, vernichtet wurde. Man hat die Farben geändert und so weiter, die bekannte Geschichte. Und dann gab es halt Red Bull Salzburg, was wir sehr stark kritisiert haben immer. Und dann gab es dieses A1-Inserat und da konnte man damals für seinen Lieblingsclub irgendwie, keine Ahnung, man konnte A1 mit einem Red Bull-Logo oder so auf seinem Handy haben, damals in den noch Nullerjahren. Und das Werbesujet war auch so mit großem Red Bull-Logo oder vielleicht auch einem, aber jedenfalls mit Red Bull-Logo. Und dann ist intern eine große Diskussion entstanden, weil einige gesagt haben, das geht nicht, wir können nicht Red Bull die ganze Zeit kritisieren und dann nehmen wir Geld dafür zur Finanzierung des Magazins mit indem wir Red Bull-Logos da auf dem Ballesterer drauf haben. Es gab aber auch eine andere Meinung, also das war ja kein so großer Kreis. Man darf sich nicht vorstellen, dass da 50 Leute mitgeredet haben, sondern eher so 5, 6. Und dann gab es aber auch die Gegenmeinung. Nein, gerade das zeigt die Unabhängigkeit. Man hat ein A1-Werbesujet mit Red Bull-Logo und trotzdem kritisiert man Red Bull. Es ist dann aber trotzdem so entschieden worden, dass wir das ablehnen, diese Inserate. Und darauf ist dann Red Bull aufmerksam geworden, also die Vereinsführung, und hat uns eingeladen, dass wir zu ihnen kommen und sie zeigen uns, wie Red Bull wirklich ist. Also das natürlich mit dem Hintergedanken zu zeigen, dass Red Bull ein ganz toller Verein ist. Red Bull Salzburg. Und ich war damals gerade im Ausland, in Brüssel, und konnte da dann nicht mehr so mitdiskutieren. Und meine Meinung wäre gewesen, dass man das auf jeden Fall machen muss. Dass man sagt, okay, wir lassen uns jetzt einladen von Red Bull Salzburg. Sie zeigen uns alles und wir machen eine riesige Reportage drüber. Und das kann dann kritisch ausfallen oder weniger kritisch, wie auch immer. Das haben wir aber nie gemacht. Und das war für mich so ein bisschen ein Punkt, wo es schon auch, ja, da ist es schon auch ein bisschen ins Eingemachte gegangen, weil es ging ja auch um die Finanzierung des Magazins, die ja immer schwierig war.
Nicole, ich würde jetzt mal einen Schwenk zu dir machen. Wenn wir uns jetzt, wir waren bei 2008, 2010 oder sowas, wann hast denn du das erste Mal vom Ballesterer Magazin überhaupt mitbekommen?
Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt tatsächlich nicht genau die Antwort weiß. Also ich würde sagen, auch wahrscheinlich ungefähr um die Zeit. Also ich weiß, 2007 war ich bei einer Club 2x11-Veranstaltung in Wien, also die damals noch relativ neu war. Ich glaube, die haben wir 2006, gab es sie das erste Mal. Die hat der Ballesterer schon damals mitorganisiert. Und da kannte ich den Ballesterer schon. Also genau, also wahrscheinlich so 2005, 6 ungefähr. Ja.
Ich muss da jetzt was dazu sagen. Ich bin viel früher auf Nicole aufmerksam geworden, weil in unserer Bibliothek, damals in diesem Gassenlokal im 5. Bezirk, gab es ein Buch von ihr, Watching the Boys Play, oder? Kann das
Genau, das ist 2004 erschienen und auch nie im Ballesterer rezensiert worden, eigentlich skandalös. Das könnte man
sein?
jetzt
Ja,
heute
aber
nachholen.
da ist natürlich unsere Ausrede oder meine Ausrede, die, das war ja alles total chaotisch. Jeder hat geschrieben, was er gerade schreiben wollte. Und ich war froh, das überhaupt lesen zu können.
Genau. Ja, aber das stimmt. Also darüber und dem Ballesterer habe ich vielleicht auch, aber ich weiß es jetzt, ich kann es jetzt nicht auf eine Ausgabe oder gar einen Text herunterbrechen.
Und wie bist du dann zum Ballesterer gekommen? Das war die Jahre dann danach.
Genau, ich bin über Georg, den Georg Spitaler, weil der hat kurz vor der WM in Deutschland ein Sammelband zu, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, Arena der Männlichkeit heißt der, also so einen sozialwissenschaftlichen Sammelband zu eben Fußball, Männlichkeit, Weiblichkeit herausgegeben. Und da habe ich mit einer Freundin zusammen, haben wir einen Artikel beigetragen zum Thema weibliche Fans, Männerfußball, und darüber haben wir also sozusagen der Georg hatte uns angefragt und wir haben uns dann irgendwie, weiß nicht, in Berlin, glaube ich, getroffen und dann in Wien getroffen und dann haben wir auch Almut Sülzle und ich haben dann auch nach der WM in Deutschland, glaube ich, den ersten, einen gemeinsamen Artikel im Ballesterer geschrieben, also so im Herbst oder Spätsommer 2006. Genau.
Das ist ja, ich muss noch mal einhaken. Das ist, finde ich, was vom Schönsten an der Arbeit, so rückwirkend gesehen, dass man halt wirklich sehr interessante, also an der Arbeit mit dem Ballesterer, dass man sehr interessante Menschen kennenlernt, immer wieder. Und zufällig bin ich gerade jetzt, also wirklich vor 2 Stunden, war ich in einem Lokal und dann sagt meine Frau, du kennst doch diesen Typen da. Und das war ein türkischer, so, auch so Zeitungsmacher, der ein paar Fußballbücher übersetzt hat vom Englischen ins Türkische und jetzt in England lebt. Und ja, und mit dem haben wir auch vor 10 Jahren oder so Projekte gemeinsam gemacht. Und es ist sehr schön.
Genau, das ist ja auch der Ballesterer oder das Fußballmagazin, dass einfach ganz viel unterschiedliche Fußballfans zusammenkommen und schreiben und Interviews führen und tratschen und philosophieren. Nicole, du bist beim Ballesterer geblieben, so, man sieht's ja. Wie waren die Jahre dann danach, vor allem auch in Richtung 2014, wo du ja dann auch stellvertretende Chefredakteurin wurdest und auch die erste Frau in dieser Position?
Ja, genau. Also ich habe dann irgendwie, es ist immer so schwer, es ist ja doch auch alles so ein bisschen länger her. Also eben, ich bin dann so über den Georg da so reingekommen und habe dann auch, also eben dann den Jakob Rosenberg und eben Reinhard und auch den Klaus so kennengelernt und dann auch mehr Texte geschrieben, aber dann eher so ab 2010, 2011. Und dann gab es 2012, glaube ich, den Wechsel in der Chefredaktion. Also Jakob hatte dann angefangen, auch beim Ballesterer zu arbeiten, sozusagen gemeinsam mit dem Reinhard. Und dann gab es, ist der Jakob 2012 Chefredakteur, glaube ich, geworden. Und genau, und ich habe dann auch, weil das, also ich das auch in anderen, also Tätigkeiten gemacht habe, also eben so redigieren, das war halt was, was ich auch cool fand. Also ich fand Schreiben cool, aber eben auch Texte bearbeiten und das habe ich dann schon so ein bisschen nebenbei gemacht. Und darüber war es dann, dann hat eben Reinhard ganz aufgehört, also und dann genau bin ich da sozusagen eingestiegen, also dann eben jetzt bis eigentlich 10 Jahre lang mit einer sehr, also einer sehr kleinen Stelle zumindest. Und eben jetzt seit dem Sommer mache ich ja gemeinsam mit dem Moritz, also Moritz Ablinger, die Chefredaktion, nachdem, genau, Jakob uns verlassen hat oder zumindest also diese Position verlassen hat. Genau. Ja, und das waren, also ich weiß nicht, man. Das, irgendwie ergibt sich das halt auch so ein bisschen. Also ich habe damit ja nicht so einen Plan verfolgt irgendwie, sondern ich bin ja auch keine gelernte Journalistin, sondern ich bin auch über das, in das Schreiben über Fußball halt so ein bisschen reingestolpert, über dieses Buch, was der Klaus erwähnt hat, was ich wollte halt was über weibliche Fans lesen, das gab es nicht, also habe ich es geschrieben, also auch so ein bisschen, wie auch der Ballesterer vielleicht entstanden ist. Also wir wollten mal oder eben Klaus und die anderen einen besseren Fußballjournalismus gibt es nicht. Okay, dann machen wir es halt selbst. Also ich glaube, so entstehen viele solcher Projekte und die verfolgt man dann ja nicht unbedingt mit dem Plan, okay, und da wird dann irgendwann ein Job draus für mich und noch andere Personen und irgendwie ein Unternehmen und so weiter. Und oft wird das auch nicht draus, aber ja, bei uns war das so.
Was ich mir bei der Recherche auch gedacht habe, vor allem bei den 10er-Jahren jetzt. Ich bin genau im gleichen Monat und im gleichen Jahr wie der Ballesterer geboren worden. Also ich bin wirklich ganz nah am Ballesterer dran. Und ich bin groß geworden mit einer Digitalisierung in den 10er-Jahren sondergleichen. Der Ballesterer, wir kennen ihn, er steht dafür, er ist ein Printmagazin. Gerade die Digitalisierung ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Wie war das für euch in diesen 10er-Jahren, wo man gesehen hat, die Digitalisierung ist ja, die steigt rapide. Wie war das?
Also ich habe das nie als so ein Widerspruch begriffen. Also ich würde sagen, dass da haben wir natürlich jetzt als Monatsmagazin auch noch mal eine andere Rolle und ein bisschen mehr Luxus als Tageszeitungsjournalismus oder eben auch wirklich so der gerade ein Sportjournalismus, der sehr auf diese Ergebnisse, Spielberichte fokussiert ist, die am nächsten Tag dann gedruckt erscheinen. Und aber also diese Art von Journalismus ist halt einfach gekillt worden, muss man ja sagen. Aber wir haben ja immer einen anderen Journalismus gemacht. Und deswegen habe ich diese, also dieses Entstehen von den Blogs irgendwie, was ja auch in Österreich, aber eben auch nicht nur in Österreich, passiert ist. Also ich habe das eigentlich nicht als Widerspruch zu dem, was der Ballesterer macht oder dann irgendwann, was wir, also als ich dann auch Teil von diesem, von der Redaktion war, habe das nie so gesehen, sondern als was Bereicherndes. Also ich finde da nicht jedes Blogprojekt oder dann später sind das Podcasts, Newsletter, was auch immer, wo ich denke, ah ja, das ist auch richtig, richtig super und das muss man unbedingt machen. Aber darum geht es ja auch nicht. Also ich habe das schon, ich finde, das hat irgendwie auch bereichert total oder tut es immer noch.
Ich habe das schon ein bisschen anders erlebt, so um 2010 herum oder wahrscheinlich in Wirklichkeit ab 2005 oder so, weil es schon einige Magazine gab, die dann, also so Printmagazine auch, nicht nur Tageszeitungen, die dann halt einfach verschwunden sind. So, da war, gab es ein legendäres, das natürlich einen ganz anderen Ansatz hatte als der Ballesterer, das war der Wiener Sport am Montag. Da ging es halt schon auch wirklich darum, dass bis in die unterste Klasse alle Tabellen drinnen sind und aber schon noch ein bisschen Geschichten erzählt werden. Und das war schon klar, solche Magazine kriegen es, für die wird es wahnsinnig schwer. Und Inserate, das hat man schon auch gemerkt, im Printmagazin, dieser Markt ist komplett eingebrochen. Und es war dann auch nicht so, dass man, ja, also unsere Internetpräsenz war sowieso nicht so besonders gut, aber das war nicht absehbar, dass man den noch schwieriger werdenden Inseratenmarkt da halt irgendwie online so ohne weiteres kompensieren kann. Also das war, ich habe das schon, ja, für uns war es ja nur, also jetzt für mich zumindest war das sowieso immer nur ein Herzensprojekt und man kann auch sagen ein Hobby. Ich habe nie da irgendwie Geld damit verdient. Insofern war es nie existenzbedrohend. Aber wenn die Existenz des Ballesterers, also nicht meine persönliche Existenz bedroht, aber die Existenz des Ballesterer habe ich schon bedroht gesehen, immer wieder. Und ja, das hat schon, glaube ich, ein bisschen auch mit der Digitalisierung zu tun gehabt, teilweise die Schwierigkeiten.
Ja, nee, das stimmt. Also ich habe jetzt eher sozusagen redaktionell gesprochen. Wobei ich meine, muss natürlich auch sagen, eben wenn etwas noch schwieriger, also noch schwieriger als mit einem Printmagazin Geld zu verdienen, ist es mit einem Online-Magazin Geld zu verdienen, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also das war auch etwas, was uns dann schnell mal so Leute so gesagt haben, ja, dann spart euch doch die Druckkosten, macht ein Online-Magazin und dann funktioniert das doch alles heutzutage ganz gut. Das war für uns relativ schnell klar, dass unsere wirkliche Stärke, wenn wir irgendeine wirtschaftliche Stärke jemals gehabt haben, dann war das die, dass wir ziemlich viele Abos verkauft haben. Und die wären dann halt weg mit einem Online-Magazin. Drum ist diese Idee auch ziemlich schnell wieder verschwunden, dass man halt online statt Print macht.
Dass Existenzen bedroht sein können, das hat dann der Ballesterer selber auch wirklich erlebt. Nämlich befinden wir uns jetzt im Jahre 2020. Ihr wisst natürlich, über was wir sprechen. Wie war das damals? Die wirtschaftliche Situation beim Ballesterer war dramatisch. Ballesterer Brand wurde dann ins Leben gerufen. Wie ist es einerseits dazu gekommen und war das Ende des Fußballmagazins da wirklich schon zu sehen, dramatisch gesagt?
Ja, also da würde ich sagen, ist alles, was wir damals gesagt haben, hat der Wahrheit entsprochen. Das war, glaube ich, auch letztlich im Nachhinein, würde ich auch sagen, eins der vielleicht auch warum diese Kampagne so gut funktioniert hat, dass wir da sehr offen auch mit unserer Situation umgegangen sind. Und es ist natürlich eben, es hat eine Professionalisierung gegeben und es hat dann eben Rückschritte gegeben. Also das müssen wir jetzt auch nicht alles irgendwie hier ausbreiten, aber eben, wir haben natürlich auch oder wir haben uns redaktionell total weiterentwickelt und professionalisiert, auch was die Gestaltung angeht. Aber die wirtschaftlichen Strukturen, die haben wir halt nicht professionalisiert, sondern die haben wir vernachlässigt. Also, und es gibt natürlich dann auch, was wir jetzt eben gesagt haben, Printmarkt, irgendwie überhaupt Anzeigenmarkt, der Einbruch und Dinge, für die wir nichts können, aber eben auch, da haben wir auch Fehler gemacht. Also, und das war schon so, das haben wir jetzt nicht nur so gesagt, dass es, wenn das jetzt hier nicht klappt, dann können wir eigentlich nicht, können wir nicht weitermachen, sondern das war so. Und es war dann auch ein bisschen, würde ich sagen, dass es, oder sage ich jetzt mal aus meiner Rolle damals, dass es für uns auch die Frage war, bei der Rettungskampagne einmal kommt genug Geld rein, um sagen, die Schulden zu massiv zu reduzieren und uns auch ja, ein bisschen, also solider aufzustellen. Aber auch so ein bisschen die Frage, braucht es den Ballesterer noch? Also, das war auch die Frage, die wir mit der Kampagne ja irgendwie implizit auch gestellt haben. Und das war einfach schon dann ein total schönes Erlebnis, zu merken, ja, es braucht uns noch. Und ich würde das jetzt 5 Jahre später, sehe ich das oder erlebe ich das schon auch immer noch so. Also wir werden halt nie riesig werden, wir werden nie 10 Leute beschäftigen wahrscheinlich, aber das, was wir machen, braucht es irgendwie auch 2025 und in den folgenden Jahren.
Ja, ich würde zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist eigentlich nur eine Bestätigung von dem, was Nicole sagt. Natürlich, auch wenn das Umfeld schwieriger geworden ist, es ist klar, wenn man ein Magazin macht und irgendwie kann man sich das dann nicht mehr leisten, dann hat man Fehler gemacht. Das ist einfach klar, ja. Und es ist dazu deshalb gekommen, weil wir halt eben die Strukturen nicht gut aufgebaut haben, nicht gut, ja, wir haben halt das gemacht, was uns Spaß macht, schreiben, auch Partys feiern, aber von denen sind wir nicht, ist da Ballesterer nicht arm geworden. Aber wenn man sich halt nur darum kümmert, wie man die interessantesten Geschichten möglichst gut schreibt und weniger darum, wie man das eigentlich finanziert, dann kommt man halt mal in eine Schieflage. Und ja, und der andere Punkt ist tatsächlich durch den Supporters Club, den wir dann 2020 ins Leben gerufen haben, haben wir auch eben diese Rückmeldungen bekommen. Und auch da habe ich zufällig heute mir ein Interview angehört mit einem Supporter, der gesagt hat, ja, für ihn ist das, er war so schockiert, wie er gehört hat, dass es die Vorstellung geben könnte, denn der Ballesterer existiert nicht mehr, dass er halt sofort Supporter geworden ist. Und er hat sich überlegt, ob das irgendwie denkbar ist, dass irgendwer diese Art von Fußballjournalismus machen könnte. Dann hat er gesagt, ja, es gibt ein bisschen was, gibt es das schon, zum Beispiel in England, aber mit diesem Österreich-Bezug, das kann er sich einfach nicht vorstellen. Dass irgendwer das dann noch machen könnte. Und das ist, ja, das ist halt die Rückmeldung, die wir bekommen haben vom Publikum.
Genau, du hast es schon angesprochen. Supporters Club wurde ins Leben gerufen. Der Ballesterer wurde Gott sei Dank gerettet. Und dann sind relativ viele aufregende Jahre gekommen. Corona, es gab die Bibliotheken des Ballesterers, ein Trainingslager wurde ins Leben gerufen, der Podcast ist gestartet. Was waren denn vielleicht für euch so in diesen frühen 20er Jahren jetzt so ein, zwei Höhepunkte in diesen aufregenden Jahren?
Ja, ich glaube, das hast du jetzt schon gesagt. Also das war Die drei Sachen, also die Bibliothek, das haben wir auch dann nicht, es war dann auch nicht so, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir dann, wenn die Rettung, die Kampagne gut funktioniert, dann machen wir dies, 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 sondern ehrlich gesagt, so weit haben wir auch nicht gedacht. Als wir die Kampagne gestartet haben, war ja dann auch gerade der Lockdown. Da war das mit dem, wie denkt man in die Zukunft, ja eh auch alles sehr speziell. Aber das hat uns dann schon nochmal so einen Push irgendwie gegeben und auch den Wunsch, also uns eben nochmal besser aufzustellen, was das Wirtschaftliche angeht, aber eben auch so zu verändern, so neue Projekte ins Leben zu rufen und die. Also da ist der Ballesterer Supporters Club auch nochmal jetzt Werbeblock. Wenn ihr den Ballesterer mögt und es euch leisten könnt, uns einfach so zu unterstützen und dafür, also mo einen monatlichen Beitrag ab 12 Euro, dafür könnt ihr zum Beispiel im Ballesterer porträtiert werden. Es gibt Veranstaltungen und irgendwie kleine, so ein bisschen exklusive Vorab-Infos. Also wir bieten da und es gibt Ruhm und Dankbarkeit von uns. Also das macht die Arbeit und auch die Unabhängigkeit und von eben zum Beispiel Inseraten und die Planbarkeit, das ist wirklich eine wahnsinnig große Hilfe. Also alle Supporter, vielen, vielen Dank. Also es wirklich, kann das gar nicht oft genug sagen. Also Ballesterer Bibliothek, unsere Spezialausgabe haben wir jetzt die vierte gemacht. Das war einfach so oder ist so cool, weil das nochmal, man erfindet das Magazin nochmal so neu. Also gerade jetzt auch mit unseren Grafikern, mit LWZ und dann, als wir die Bibliothek entwickelt haben mit Manuel Radde, das war so cool und ist es auch immer noch. Also das nochmal anders, neu, aber anders, neu, aber gleich. Also es ist wiedererkennbar, aber es ist trotzdem ein anderes Magazin oder es ist ein Buch. Und das Trainingslager, eben, und das Trainingslager wären wir jetzt nicht hier, weil unter anderem ja du irgendwie beim ersten Trainingslager dabei warst, Sebastian. Also das ist auch, das war so und ist so cool, das werden wir jetzt dieses Jahr zum dritten Mal auch machen.
Aber
Und auch,
vielleicht muss man erklären, was das eigentlich ist.
ja, das Ballesterer Trainingslager ist also auch die Idee, uns. Also so doppelte Idee, Leute zu gewinnen, die für uns schreiben und aber auch unsere Art zu schreiben, also die Art des Fußballjournalismus, die der Ballesterer macht, auch nochmal weiterzugeben. Das Trainingslager ist so ein Wochenendworkshop eigentlich. Für, ja, wir haben das jetzt ein bisschen NachwuchsjournalistInnen, wobei das Nachwuchs, man darf auch älter sein, man muss auch nicht Journalist oder Journalistin sein oder werden wollen. Also auch diesen, also dieses sozusagen, was beim Ballesterer am Anfang schon so war, das nehmen wir ja weiter mit. Also für uns schreiben ja auch weiterhin Leute, die sonst im Leben was anderes machen als über Fußball schreiben. Und das finde ich auch super.
Ich glaube, das ist auch so ein wirklich ein sehr besonderes Element und ich glaube auch ein wichtiges Element des Ballesterer, dass von Anfang an es nur ganz wenige Journalisten, also am Anfang gab es natürlich überhaupt keine wirklichen Journalisten, niemanden, der mehr als drei Artikel geschrieben hat, bevor er zum Ballesterer gekommen ist. Aber auch in den folgenden Jahren waren das halt ganz verschiedene Leute. Manche haben halt ihre Faneigenschaft so gelebt, dass sie halt so viel Wissen und Interesse und so weiter aufgebaut haben. Andere waren Wissenschaftler, für Historiker oder Ökonomen oder Verschiedenstes. Und das ist, glaube ich, auch heute noch so, dass professionelle Journalisten eher in der Minderzahl sind, wahrscheinlich bei dem, was bei uns geschrieben wird. Also wenn man jetzt, also ist jetzt natürlich die Frage, was ist genau ein professioneller Journalist? Aber was man sehr gut beobachten kann, wenn man zum Beispiel den Standard liest, vor allem die Sportseiten, oder auch wenn man Sky schaut, da findet man ziemlich viele Leute, die ohne besondere journalistische Vorbildung zum Ballesterer gekommen sind und sich mal ausprobiert haben das so gut gemacht haben, dass sie dann halt abgeworben wurden. Das heißt, eigentlich war der Ballesterer immer schon ein Ausbildungsverein und durch das Trainingslager halt vielleicht noch ein bisschen institutionalisierter quasi.
Ja, dann würde ich das eigentlich als ein schönes Ende sehen. So, der Palästra war immer schon ein Trainingslager damals, genauso wie heute. Und ich bedanke mich bei euch beiden für eure Zeit und die vielen coolen und spannenden Einblicke in diese aufregenden 25 Jahre Palästra. Danke euch.
Gerne.
Danke für das Interesse.
Und jetzt noch zwei Dinge zum Schluss. Wir legen euch natürlich den aktuellen Ballesterer 195 mit dem Schwerpunkt Hajduk Split ans Herz. Dort gibt es auch wichtige Details und mehr Informationen über das Ballesterer Jubiläum 25 Jahre. Und zum Ende würde ich noch den Gründer Reinhard Grenhuber zu Wort kommen lassen, nämlich auch, ich zitiere ihn aus seinem Artikel vom 100. Ballesterer aus 2015. Es geht natürlich wieder mal über die Ballesterer Menschen, Leute, die schreiben und dem Ballesterer einfach nahestehen. Auch wenn diese Menschen sehr unterschiedlich sind, haben sie doch eins gemeinsam. Sie sind Fußballfans und lieben die intelligente, kritische und witzige Herangehensweise, für die der Ballesterer steht. Und wer sich unser Motto, Magazin zur offensiven Erweiterung des Fußballhorizont, vor Augen führt, braucht sich auch um unsere Zukunft keine Sorgen machen, denn der Horizont, den kann man nie erreichen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich, sage Danke und bis bald beim Ballesterer Podcast.